Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Wenn die Mobilfunkrechnung überraschend hoch ausfällt, dann kann ein unbeabsichtigt abgeschlossenes Abonnement die Ursache sein. Unseriöse Anbieter setzen geradezu darauf, dass ein unbedachter Klick zu einem Abo führt, das dann per Handyrechnung eingezogen wird. Doch solchen Unternehmen soll es künftig schwerer gemacht werden. Aufpassen sollten sie trotzdem. Die Einzelheiten gleich im Interview mit Oliver Müller von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. In dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher erfahren Sie außerdem, warum der Absatz von Elektroautos stockt, was Kommunen und Umweltschützer vom französischen Totalkonzern fordern und wie es um den Ausbau der Windkraft steht. Wem Wohngeld zusteht und wie Berechtigte an das Geld kommen, das ist schließlich Thema im Verbrauchertipp. Bezahlen per Mobilfunkrechnung, das ist einfach, gerade auch für Kleinbeträge. Aber vielleicht ist es zu einfach. Immer wieder gibt es Berichte über ungewollte Abonnements, die auf diesem Wege abgeschlossen werden. Unter Umständen haben die frisch gebackenen unfreiwilligen Abonnenten nie etwas von dem Vertrag mitbekommen, bis ein genauerer Blick auf die Telefonrechnung sie stutzig werden lässt. Anfang Februar soll der Schutz vor solchen Abos verbessert werden und darüber spreche ich jetzt mit Oliver Müller von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Müller.
Hallo.
Herr Müller, wie funktioniert denn eine solche Abo-Falle rein technisch gesehen?
Ja, früher war das oft der Fall oder ist auch bisher noch der Fall gewesen, dass in eine App oder auf eine Internetseite, zum Beispiel auf dem Smartphone, ein Werbebanner zum Beispiel dargestellt worden ist und unter dem Werbebanner, da wurde dann ein Button versteckt, der zu einer, den Bestellvorgang für ein solches Abonnement ausgelöst hat. Das heißt, es konnte hier passieren, dass man als Verbraucher überhaupt nicht sieht, dass man eine Bestellung auslöst und dann hat man vielleicht unbedacht auf diesen Werbebanner geklickt und tatsächlich hat man im Hintergrund dann eine Drittanbieterleistung gebucht und einen Zahlungsvorgang ausgelöst, ohne dass man das tatsächlich gemerkt hat. Das war so eine typische Falle.
Aber das soll sich ja jetzt ändern.
Genau, das soll sich jetzt ändern. Die Bundesnetzagentur schreibt jetzt Mobilfunkanbietern ab dem 1. Februar neue Maßnahmen vor, um hier den Verbraucherschutz zu erhöhen. Und eine Maßnahme ist, dass Dienste und Abos von Drittanbietern nur noch abgerechnet werden dürfen, wenn Verbraucher vorher, bevor sie den Zahlungsvorgang auslösen, auf eine separate Seite des Mobilfunkanbieters umgeleitet werden. Und hier müssen dann die Preise und dieser Bestellbutton nochmal klar und deutlich dargestellt sein. Das nennt sich das sogenannte Redirect-Verfahren. Das heißt, damit soll verhindert werden, dass Verbraucher eben unbedacht auf Buttons klicken und hier Zahlungsvorgänge auslösen. Und alternativ zu dieser Umleitung können Mobilfunkanbieter sich auch verpflichten, bestimmte verbraucherschützende Maßnahmen einzuhalten. Da gehört dann zum Beispiel auch eine Geld-Zurück-Garantie dazu.
Und wird das solche Abo-Fallen dann künftig tatsächlich verhindern? Was meinen Sie?
Das wird man in Zukunft sehen, da Mobilfunkanbieter jetzt verpflichtet sind, entweder diese Umleitungslösung anzubieten oder sich der Selbstverpflichtung zu unterwerfen. Hoffen wir, dass das zumindest den unseriösen Anbietern hier eine gewisse Grenze bietet.
Was raten Sie denn Menschen, die ungewollt etwas abgeschlossen haben und das Abonnement jetzt wieder loswerden wollen, möglichst auch das Geld zurückbekommen?
Im ersten Schritt sollte man das Abo kündigen. Also unter Umständen ist ein wirksames Abo vielleicht gar nicht zustande gekommen, je nachdem, wie die Seite gestaltet war. Aber trotzdem sollte man vorsichtshalber dem Anbieter gegenüber das Abo kündigen. Welcher Anbieter das ist, das findet man meistens auf der Telefonrechnung oder das sollte man auf der Handyrechnung finden, die Adresse. Und dann sollte man den Anbieter am besten schriftlich einschreiben, mitteilen, dass man das Abo kündigt und davon ausgeht, dass schon gar kein Vertrag zustande gekommen ist und hilfsweise auch widerruft und anficht. Wenn man hier Hilfe braucht, dann helfen auch die Verbraucherzentralen, da Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen. Und dann sollte man die Rechnung innerhalb von 8 Wochen auch am besten schriftlich per Einschreiben bei dem Drittanbieter und bei dem Mobilfunkanbieter beanstanden und den Sachverhalt schildern.
Und wie vermeide ich ein ungewolltes Abo?
auch wenn wenn diese neuen Vorschriften ein guter Schritt in die richtige Richtung sind. Die beste Lösung, wenn man sich schützen will, ist immer noch die sogenannte Drittanbietersperre. Das heißt, man kann bei seinem Mobilfunkanbieter die Abrechnung von solchen Drittanbieterleistungen grundsätzlich sperren lassen. Das geht meistens sogar in der jeweiligen App oder online, sonst muss man hier den Anbieter kontaktieren und dann sind grundsätzlich keine Abbuchungen von Drittanbieterleistungen mehr möglich.
Oliver Müller von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen war das über Bezahlen per Mobilfunkrechnung und die Fallen, die dabei künftig etwas seltener werden sollen. Herzlichen Dank.
Gerne.
Das Elektroauto wird langsam tauglich für den Massenmarkt. Längere Reichweiten, eine größere Auswahl an Modellen, auch von den großen Herstellern zu günstigeren Preisen, sorgen dafür. Im vergangenen Jahr ist der Absatz rein elektrisch getriebener Autos zwar kräftig gewachsen, doch weil das Wachstum immer noch zu langsam verläuft, will die Bundesregierung die Kaufprämie erhöhen. Nun sorgt ausgerechnet dieser Umstand dafür, dass momentan kaum jemand ein Elektroauto kaufen will. Wie genau das zusammenhängt, das hat Kai Rüßberg in Erfahrung gebracht.
Noch lange nicht alle Kunden im Autohaus Rüschkamp in Dortmund erkundigen sich nach einem Kauf eines Elektroautos. Viele sind noch nie eins gefahren. Andere wollen es aber demnächst kaufen.
Also Elektro kommt nicht in Frage, weil man da so ein dünnes Netz hat. Müsste ich dann also in der eigenen Garage machen. Das könnte man eventuell in Erwägung ziehen. Das muss ich ja dann auch irgendwie amortisieren über gewisse Jahre, dass ich dann eben das eher skeptisch sehe.
Ich war eher skeptisch, aber das ist Fahrspaß pur. Ich gucke ja immer, wenn der nur noch einen Balken hat, ich muss zur Tankstelle. Damit hätte ich wohl ein Problem mit der Reichweite. Ne?
Bin schon viele gefahren, ja. Ich habe noch kein eigenes, aber das kommt jetzt bald.
Für dieses Jahr haben nun auch große Hersteller wie VW oder Opel und Peugeot neue alltagstaugliche Elektromodelle angekündigt. Viele dieser Modelle sollen mit einer Batterieladung mehr als 300 Kilometer weit fahren können. Mit dem Schnellladeanschluss können sie in 30 Minuten mehr als 100 Kilometer Reichweite nachladen. Bei Kaufpreisen ab 30.000 Euro. Trotzdem, Kaufverträge für Elektroautos kann Händler Henrik Rüschkamp zurzeit kaum abschließen.
Es kommen immer mehr, die ja auch die besser gewordene Technik kaufen möchten. Was sie im Augenblick hindert, ist ganz klar die Aussage des Bund im Rahmen des Klimapaketes, die Zulassungsprämie zu erhöhen, aber keiner weiß, wann die kommt.
Tatsächlich hat das BAFA, das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, das ist die für die Umweltprämie zuständige Behörde, einen Verbraucherhinweis im Internet. Es sei unklar, wann die Prämie von 4.000 auf 6.000 Euro erhöht wird. Ausgerechnet die Förderung also, die den Kauf von Elektroautos ankurbeln sollte, bewirkt so bei den Kunden genau das Gegenteil, so Rüschkamp.
Also wir hatten einige, die in der Kaufphase waren, aber die sagen alle, nö, da warte ich erst mal, bis dann doch die Entscheidung da ist, ob die höhere Prämie kommt.
Auf der anderen Seite haben die Hersteller Druck, in diesem Jahr deutlich mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen, sagt Professor Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen.
Bisher ist es so, dass das Angebot überschaubar war an den Elektroautos und der Druck, die Elektroautos zu verkaufen, war eigentlich bei Herstellerseiten nicht so besonders hoch. Die CO2-Vorgaben von der EU-Kommission, die konnte man mit Hybriden, mit Diesel und mit anderen Fahrzeugen erfüllen. Jetzt wird es ernst, denn ab 2020 gelten 95 Gramm CO2 und da kommt man ohne Elektroautos nicht aus.
Deswegen erwarten Experten in diesem Jahr erstmals deutliche Rabatte für den Kauf von Elektroautos. Schon jetzt gibt es für das weltweit am meisten verkaufte Elektroauto, den Nissan Leaf, Rabatte bis zu 30% auf den Listenpreis. Und auch der E-Golf wird für Gewerbekunden als Auslaufmodell mit sehr günstigen Leasingraten angeboten. Wenig Angebot gibt es weiterhin bei elektrischen Lieferfahrzeugen. Tischlermeister Carsten Grimberg aus Bochum hat einen Elektro-Kleintransporter getestet. Ihm reichte am Ende aber die Reichweite nicht aus.
Es war für uns eine Überlegung, weil wir einen neuen Transporter anschaffen wollten, wegen der Abgasnorm. Man muss auch ein bisschen an die Umwelt denken, weil wir in die Innenstädte nicht mehr reinkommen. Unsere Baustellen sind hauptsächlich im Innenstadtbereich und da können wir halt dann nicht mehr unsere Kunden erreichen.
Als weiterer Grund für den noch schleppenden Verkauf von Elektroautos gelten manche Betriebe der Branche selbst. Nicht jeder Autohändler und Verkäufer ist ein Freund der Elektromobilität. Besonders nicht, wenn die Marke gar kein Elektroauto liefern kann. Auch Werkstattchef Klaus Schwarz aus Bochum hat Vorbehalte.
Was ich von Elektroautos halte, ist so ein zweigleisiges Ding. So ein Elektroauto hat nur ein Fünftel der Ersatzteile. Ich sag mal, die ganzen Zulieferer der Autoindustrie würden dann wegfallen. Ich sag mal, Arbeitsplätze für Verbrennungsmotoren, Werkstätten würden nicht mehr so viele Mitarbeiter brauchen.
Inzwischen haben sich Branchenvertreter an die Bundesregierung mit dem Ziel gewandt, sie solle dafür sorgen, dass die Umweltprämie nun schnell zur Anwendung kommt. Von Seiten des Bundes gibt es aber zurzeit keine konkrete Aussage, ab wann sie in Kraft tritt.
Über Absatzprobleme beim Elektroauto war das ein Beitrag von Kai Rüßberg. Nicht nur Staaten, auch große Unternehmen denken darüber nach, wie sie ihren CO2-Ausstoß verringern wollen. Beispiel Microsoft. Der Softwarekonzern aus den USA will auf Dauer nicht nur CO2-neutral werden, er will der Atmosphäre mehr Treibhausgase entziehen, als er je dort hineingeblasen hat. In Frankreich fordert ein Bündnis von Gemeinden und Umweltschützern jetzt vom Total-Konzern einen ambitionierten Klimaplan. Total, das ist nicht nur der größte Konzern in Frankreich, die Firma ist mit Erdöl reich geworden. Im vergangenen Sommer forderten die Umweltschützer, der Konzern solle seine Geschäftspolitik an dem Ziel ausrichten, die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten, mit Frist bis zum vorigen September. Auf eine Antwort der Firma warten die Umweltschützer allerdings bisher vergebens. Heute haben sie vor der Presse in Paris gesagt, wie sie weiter vorgehen wollen. Susanne Krause in Paris, wie denn?
Sie wollen den Richter einschalten und gerichtlich erwirken, dass Total einen klaren Plan vorlegen soll, indem er zum einen benennt, welche Risiken seine Aktivitäten im Klimaschutzbereich auslösen können und auch welche Gegenmaßnahmen er ergreifen möchte.
Gemeinden und Regionen stellen Forderungen an einen Ölkonzern. Das ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Konstellation.
Das ist einmalig in dieser Art und Weise. Es gibt also 14 Gemeinden von einem 120-Einwohner-Dorf im tiefsten Ostfrankreich bis zu einer Region um die Loire rum mit 2,5 Millionen Einwohnern, die gemeinsam mit 4 Umweltschutzorganisationen am selben Strang ziehen. Die Bürgermeister haben heute Morgen bei der Pressekonferenz sehr klar gemacht, warum sie sich beteiligen mit jedes Mal mit gemeinderatlicher Entscheidung. Sie sagen, wir tun so viel, wir müssen so viel tun, um unsere Bürger vor den Auswirkungen des Klimawandels zu beschützen. Und dann können wir es nicht verstehen, dass also ein Konzern wie Total, dem zugeschrieben wird, für 1% des Aufkommens von Treibhausgasen pro Jahr in der Welt verantwortlich zu sein, dass da zu wenig passiert.
Welche Grundlage haben denn die Gemeinden und Umweltschützer für ihre Forderungen?
Seit 2017 gibt es ein neues Gesetz in Frankreich zur Sorgfaltspflicht großer multinationaler Unternehmen. Die Firmen, die Unternehmen, die Konzerne sind verpflichtet, gesetzlich regelmäßig in einem Plan die Risiken, die aus ihren Aktivitäten resultieren, zu benennen, sei es im Bereich Menschenrechte, Umweltschutz, und dazu zählen die Klimaschützer auch unbedingt die Frage des Klimawandels. Und die Konzerne müssen auch Gegenmaßnahmen entwerfen. Das Gesetz ist weltweit eine Premiere.
Hat denn Total schon einen solchen Plan dafür?
Gesetzlich ist es dazu gezwungen gewesen. Aber in der allerersten Ausgabe von Anfang letzten Jahres hatte Total das Thema Klimaschutz völlig vernachlässigt. Das hat das Kollektiv im Sommer 2018 erstmals angekreidet. Also der erste Plan stammt von Januar 2018. Und dann hat Total daraufhin einen Plan neu aufgelegt, aktualisiert. Für die Klimaaktivisten ist es reine Schönfärberei, was also Total dazu seine Verantwortlichkeit im Bereich Kampf gegen Klimawandel angibt. Und es gibt der Verbund, das Kollektiv der Klimaschützer hat auch im Mai 2019 in einem Bericht aufgedeckt, dass offiziell der Konzern Total zwar das Ziel maximal 2 Grad Erderwärmung anstrebt mit seinen Aktivitäten, also sich so zu reduzieren, dass seine Aktivitäten darauf hinauslaufen. Wer aber genauer hinschaut, sagen die Umweltschützer, sieht, dass das Resultat der Strategie auf eine Erderwärmung von knapp 3 Grad hinauslaufen könnte, was die Teilhabe von Total bewirkt. Und das Unternehmen selbst gibt zu, dass gewisse Strategien in der Firmenarbeit nicht vereinbar sind mit dem Pariser Klimaschutzabkommen.
Noch ganz kurz, wie geht's denn jetzt weiter?
Das Gericht kann also, der Richter wird sich jetzt der Sache annehmen, das Gericht kann total dazu zwingen, den Plan zu überarbeiten und dem Ziel anzupassen, dass also total mit seinen geschäftlichen Aktivitäten nicht zu einer erhöhten Klimaveränderung, zu einer erhöhten Erderwärmung beiträgt.
Susanne Krause war das aus Paris. Herzlichen Dank. Kohlekraftwerke abschalten, das ist relativ einfach. Doch woher der Strom dann kommen soll, das muss sich erst einmal zeigen. Der Wind ist in Deutschland eine ergiebige Energiequelle. Windräder stehen bei der Stromversorgung deshalb an erster Stelle unter den erneuerbaren Energiequellen. Doch in letzter Zeit mehrt sich auch der Gegenwind. Restriktive Bauvorschriften behindern den Bau neuer Anlagen. Anwohner- und Bürgerinitiativen verhindern ihn mit Klagen. Wie sich das auf den Ausbau konkret auswirkt, dazu hat heute der Bundesverband Windenergie Stellung genommen. Anja Nils in Berlin, wo werden denn noch Windräder installiert?
Auch eigentlich fast nirgends, sagt der Bundesverband Windenergie jedenfalls. Also am ehesten noch offshore, also auf See, in Deutschland an Land, vielleicht noch in Schleswig-Holstein und Hessen. Aber grundsätzlich vereinzelt. Also im vergangenen Jahr wurden 325 neue Windkraftanlagen gebaut. So wenig wie nie seit dem Jahr 2000. Um 80% ist der Zubau der Windenergie gegenüber den Jahren 2015, 16 und 17 zurückgegangen. Warum ist das so? Ja, Änderungen beim europäischen Fördersystem hätten viele Betreiber verunsichert, sagt Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie. Das sei aber nur einer der Gründe.
Aber der wesentliche Teil liegt daran, dass es kaum noch möglich ist, Genehmigungen für Windparks in Deutschland zu erhalten. Die Genehmigungsverfahren sind schon bei den Behörden sehr kompliziert, haben sich deutlich verlängert, in der Regel auf Zeiträume bis zu 5 Jahren. Das stockt den Prozess und in den Ländern wird nicht einheitlich und nicht genug Fläche ausgewiesen für die Bereitstellung der Windenergie und damit für die Energiewende.
Und die Energiewende sei eben ohne einen wesentlich schnelleren Ausbau der Windenergie nicht zu schaffen. Der Zubau liege derzeit bei nur 1/4 von dem, der notwendig wäre, um die Klimaziele 2030 zu erreichen und das Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen. Und im Rahmen der Klimadebatte wird eben bereits jetzt viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt, anstelle von Gas, Kohle und Kernenergie. Und statt 1000 Megawatt Zubau würden 5000 pro Jahr gebraucht, um die Ziele zu halten und die Nachfrage nach grünem Strom zu befriedigen.
Und wir erleben diese Nachfrage ganz konkret von Bayer, von BASF, von VW. Und heute hat sich BMW zu Wort gemeldet mit dem Plan, noch in diesem Jahr die Erzeugung vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Dieser Pfad wird von der Bundesregierung nicht erfüllt. Sie erfüllt nicht nur die Bedingungen der erneuerbaren Industrie nicht, sondern sie erfüllt auch die Nachfrage der deutschen Industrie nicht und gefährdet damit insgesamt den Standort Deutschland.
Einige Firmen der Windkraftbranche sind bereits pleite gegangen. 40.000 Mitarbeiter wurden entlassen. Also keine gute Idee sei in diesem Zusammenhang deshalb die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier aufgestellte Forderung nach einer pauschalen Abstandsregelung, sagt der Bundesverband Windenergie. 1000 Meter zu Wohnsiedlungen mit mindestens 5 Häusern hatte er vorgeschlagen und auch er beklagte im Morgenmagazin die langen Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen.
Und das hängt auch damit zusammen, dass es sehr viel Widerstand gibt vor Ort von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen Lärmemissionen, gegen Lichtemissionen zur Wehr setzen. Und das verlängert natürlich die Verfahren. Ich habe alle Beteiligten an einen Tisch geholt. Und meine Idee ist, dass wir die unmittelbare Nähe zur Wohnbebauung, dass wir dort den Bürgern die Möglichkeit geben, besseren Schutz zu erhalten, dass wir aber an allen übrigen Standorten deutlich schnellere Verfahren haben.
Und ein Problem für die Windenergiebranche sei es auch, dass der Austausch von leistungsschwächeren in leistungsstärkere Anlagen eine komplett neue Genehmigung erfordere, sagt Matthias Zehlinger vom Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer.
Also erstens ist eine Anlage, die genauso groß ist wie, ich sag mal, vor 20 Jahren, heute leistungsfähiger, schlicht effizienter. Das zweite ist tatsächlich, dass normalerweise an guten Standorten heute größere Anlagen gebaut werden, dann aber auf demselben Platz, wo heute ein Windpark steht, auch weniger und trotzdem am Schluss mehr Leistung rauskommt. Das heißt, man kann auch die auf dieser Fläche dann auch zum Beispiel von der Wohnbebauung etwas weiter wegziehen. Und das heißt, dort, wo heute 6 Anlagen stehen, stehen dann vielleicht noch 4.
Und das führe dann dazu, dass die Gesamtzahl von derzeit rund 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland auch in den nächsten Jahren gar nicht so wesentlich überschritten werden müsse. Zusammen mit der Photovoltaik sei die Windenergie theoretisch in der Lage, den Energiebedarf in Deutschland zu 100% mit erneuerbaren Energien zu decken.
Flaute beim Ausbau der Windenergie. Anja Nils berichtete darüber aus Berlin. Herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gerade in Ballungsräumen ist es immer teurer geworden, eine Wohnung zu mieten. Wer wenig Einkommen hat, kann eventuell einen Zuschuss in Form von Wohngeld bekommen. Doch diese Leistung ist offenbar nicht sonderlich bekannt. Knapp eine 500.000 Wohngeldbezieher gibt es in Deutschland. Experten schätzen allerdings, dass etwa doppelt so viele Haushalte Anspruch darauf hätten. Grund genug für einen Verbrauchertipp. Klaus Deuse sagt Ihnen, wer es beanspruchen kann und was Sie bei einem Antrag beachten müssen.
Wer eine hohe Miete hat, der sollte nicht zögern, seinen Anspruch auf Wohngeld zu überprüfen, sagt Matthias Urbach vom Verbraucherratgeber Finanztipp. Denn
beim Wohngeld ist es so, dass der Gesetzgeber möchte, dass Leute, die vorübergehend in finanziellen Engpässen sind oder die auch einfach insgesamt nicht so ein starkes Einkommen haben, trotzdem in ihrem sozialen Umfeld wohnen bleiben können.
Dass viele Berechtigte den Antrag nicht stellen, führt Matthias Urbach auf falsch verstandene Scham und die Befürchtung zurück, dass sie nur Anspruch auf eine bestimmte Wohnungsgröße hätten und in eine kleinere Wohnung umziehen müssten.
Das ist falsch. Das gilt nur bei Sozialhilfe oder bei der Grundsicherung. Beim Wohngeld werden solche Vorschriften nicht gemacht.
Für die Höhe des Wohngeldes gibt es allerdings keine bundeseinheitliche Einkommensgrenze. Bei der Berechnung kommt es auf drei Kriterien an. Matthias Urbach.
Nämlich einerseits, wie teuer die Wohnungen in so einem Wohnort sind, wie groß das Einkommen ist und wie hoch die tatsächliche Mietbelastung ist.
Die Höhe des Zuschusses hängt auch davon ab, wie viele Personen in dem Haushalt leben. Eine vierköpfige Familie in Berlin beispielsweise kann bei einem Bruttoeinkommen von 2.300 Euro und einer Miete von 700 Euro mit etwa 240 Euro Wohngeld rechnen. Bei einem Einkommen ab 3.000 Euro gäbe es nichts. Vorhandenes Vermögen wird übrigens erst ab einer beträchtlichen Summe berücksichtigt. So steht etwa Alleinlebenden ein Freibetrag von 60.000 Euro zu.
Und für jedes weitere Haushaltsmitglied kommen 30.000 Euro dazu. Also als Beispiel, eine vierköpfige Familie hat dann 150.000 Euro, was als Vermögen nicht angetastet wird, wenn sie Wohngeld beantragen.
Wohngeld gibt es aber nicht nur für Mieter. Auch Eigentümer von Wohnungen oder Einfamilienhäusern können diese Unterstützung erhalten, wenn sie selbst darin wohnen und knapp bei Kasse sind. Diese Form von Wohngeld nennt sich Lastenzuschuss. Auch den beantragt man bei den Wohnungsämtern der Kommunen.
Zu den Kosten, die Sie als Hausbesitzer zum Ansatz bringen können, gehören halt Versicherungen, dazu gehört Instandhaltungskosten, dazu gehört Zinsen und Tilgungen bei der Bank, Verwaltungskosten, auch in einem bestimmten Maße Heizkosten.
Nach den bis Ende 2019 geltenden Sätzen liegt dieser Lastenzuschuss im Schnitt bei 215 Euro im Monat. Mit dem am 1. Januar in Kraft getretenen Wohngeldstärkungsgesetz wurden die Bemessungsgrundlagen allerdings deutlich erhöht.
Der Zuschuss steigt um etwa 30% für die jetzt schon wohngeldberechtigt sind. Und gleichzeitig erhöht sich der Kreis derjenigen, die Wohngeld bekommen könnten, um etwa 40%.
Für diejenigen, die in der Vergangenheit kein Wohngeld bekommen haben, kann es sich also durchaus lohnen, ihren Anspruch noch einmal zu prüfen. Und Familien, die bereits Wohngeld beziehen, haben oft auch Anspruch auf den Kinderzuschlag, ganz unabhängig vom Kindergeld.
Und der Kinderzuschlag kann pro Kind 185 Euro im Monat betragen, je nach Einkommenshöhe.
Hilfe beim Ausfüllen der Wohngeldanträge leisten neben den Mitarbeitern in den Ämtern auch Mietervereine und Beratungsstellen der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas und der Diakonie.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring, danke. Dankt fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten und anschließend die Informationen am Mittag mit Ann-Kathrin Büsker am Mikrofon. Der erste Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist eines der Themen.